Wie geht's euch? Und ich meine jetzt nicht das Wetter. Wie geht's euch? Wie fühlst du dich? Geht's dir gerade gut? Hast du eine schöne Zeit? Geht's dir gerade nicht so gut? Fühlst du dich bedrückt, beladen? Bist gar nicht so richtig hier? Wie geht's dir? Sehnst du dich nach Entschleunigung oder Entlastung? Willst du dir jemanden wünschen, der dir ein paar Sachen abnimmt, anstatt noch etwas draufpackt? Was ist das, was du jetzt brauchst? Ruhe? Frieden? Menschen? Trouble? Mehr Aufgaben? Mehr? Weniger? Entschleunigung bedeutet nicht unbedingt einfach, Sachen nicht zu machen. Entlastung bedeutet auch nicht einfach, Sachen sein zu lassen. Ich möchte mit euch heute über einen Text nachdenken in der Bibel, der uns mit hineinnimmt, dass Jesus einen anderen Blick noch auf Entlastung hat, als wir vielleicht auf den ersten Blick immer meinen. Und der Text steht in Matthäus 11, 28 bis 30, das wir gerade gehört haben, aber ich nehme nachher noch Kapitel 12, 1 bis 14 mit hinein. Den ersten Vers: Kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Steht hier in der Übersetzung vom Neuen Leben. Luther schreibt, ich will euch erquicken. Ich will euch erquicken. Kennt vielleicht auch die Älteren unter uns dieses Wort. Ich habe es noch mal ein bisschen nachstudiert und wollte es auch im Griechischen tiefer verstehen. Es bedeutet erfrischen, stärken, neu beleben ist die eigentliche Bedeutung. Ich will dich neu beleben. Manchmal brauchen wir dafür Ruhe. Manchmal brauchen wir nur jemanden, der uns unterstützt. Und manchmal jemanden, der sagt, die Herausforderung, die ich habe, die möchte ich gemeinsam mit dir angehen. Jesus spricht das hier zu seinen Jüngern und meint aber damit alle Menschen. Kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Nehmt mein Joch auf euch. Nehmt mein Joch auf euch ist so ein bisschen, als wenn man sich fragt, danke Jesus, also so habe ich mir das nicht vorgestellt, noch einen drauf zu kriegen, eine Last mehr zu tragen. Ich möchte euch in diesen Text heute ein paar Stufen mit hineinnehmen, und glaubt, dass er etwas total Befreiendes hat. Dass dieses Joch noch nachher zu einer ganz anderen Stelle kommt, zu einer ganz anderen Bedeutung, die wir vielleicht als erstes vielleicht, weil wir die Kultur nicht mehr kennen, aber ich glaube nicht nur die Kultur, wenn wir uns hineinversetzen und sagen, okay, was ist denn ein Joch gewesen damals? Dann kommen wir schnell dahinter, sehr schnell, dass da zwei Ochsen ein Joch aufgelegt bekommen haben, damit sie die Last gemeinsam tragen. Das ist das, wonach wir uns eigentlich sehen. Entlastung, Unterstützung. Jemand, der sagt, ich bin bei dir. Es geht aber noch viel weiter. Ich glaube, dass Jesus hier in diesen Versen hineinschreibt und sagt, ich glaube, du bist für ein Leben geschaffen, das voller Freude ist. Eben haben wir gesungen, deswegen habe ich mein Liederbuch nochmal mitgebracht. So. Wir haben eben gerade gesungen, Herr, ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann, in Harmonie und tief versöhnt zu leben. Ich suche deinen Frieden, in Harmonie und tief versöhnt zu leben. Das ist so eine Sehnsucht, die wir nicht dauernd spüren, die wir nicht immer haben. Wir kennen es, vielleicht manchmal geschmacksweise oder manchmal auch in vollen Zügen, aber diesen Dauerzustand des kompletten Friedens, der kompletten Harmonie, komplett versöhnt zu leben, naja, also 100% habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, also 100%, aber es macht nicht nur neugierig, sondern es macht schon Lust, das zu haben. Ich würde mir das wünschen, eigentlich immer die schönen Augenblicke zu haben. Das Joch ist ein Bild vom Acker, wo die Ochsen sind. Und der Acker ist hier nicht einfach nur ein negatives Bild für Lasten, schwere Sachen und Aufgaben, die einfach nur unsere Sorgen sind. Es ist auch ein Bild dafür. Es sind unsere Sorgen, die auf dem Acker sind, aber eigentlich steht der Acker für das Leben. Und das Leben kann auch schön sein. Es kann richtig Spaß machen, in so einem Acker zu arbeiten, anzubauen, zu pflanzen, zu sehen, was da so passiert, was da so wächst. Bei uns zu Hause in Gütersloh, wo ich ja herkomme, haben wir so ein bisschen größeren Garten. Da war ich immer für den Garten zuständig. Ich mochte am liebsten nur den Rasen. Der war am leichtesten zu pflegen. Einfach einmal rüber, war er wieder kurz. Ich habe meine Mutter mal gefragt, ob das auch mit den restlichen Sachen ginge. Der Blick war nicht sehr schön. Ich durfte meine Hände nehmen und Unkraut jäten. Ich habe das erst versucht mit so einer Hake. Einfach alles weg und zu verbuddeln. Na, Mütter sind ja nicht bescheuert, ne? Die sehen das ja. Und dann schickt sie mich noch einmal drüber. Und dann habe ich gemerkt, dass so ein Acker auch so eine Last sein kann. Manchen macht das so Spaß, jedes Ding daraus zu ziehen und da ewig zu sein. Das war für mich kein Spaß. Wir sind total unterschiedlich. Die einen mögen eher das eine, die anderen brauchen das andere. Und genauso sieht unser Leben aus, dass wir alle vor unserem Lebensacker stehen und in diesem Augenblick alle einen total anderen Acker haben. Alle total andere Bedürfnisse haben. Und Jesus sagt, ich sehe das. Komm doch zu mir. Komm doch zu mir. Ich möchte, dass dieser Acker für dich eine Leidenschaft ist. Nicht eine Last, nicht eine Plage, sondern ich möchte dich befreien. Ich möchte dich entlasten. Das zweite Bild, was da ja aufkommt, das Joch, was da drauf kommt auf deinen Rücken, da steht, ich gebe dir mein Joch. Es ist nicht dein Joch. Ich gebe dir mein Joch. Das Joch wird hier aufgelegt von Jesus, weil er so uns helfen möchte. Das ist die Art und Weise, wie er sieht, wie er uns mit dem Leben, mit den Herausforderungen, wie er uns da helfen möchte. Ich glaube, dass wir manchmal eher problemorientiert sind. Ja? Stellt euch mal so einen Acker vor. Sonne, zu viel Regen, äußere Umstände, die Arbeit auf dem Acker echt anstrengend machen können. Die ganze Ernte kann kaputt gehen. Und manchmal kommt eins nach dem anderen, dann ist es zu trocken, du hast schlaflose Nächte, du machst dir Sorgen, du hast Streit in der Familie, plötzlich hast du keine Kraft mehr auf dem Feld. Das ist so komplex. Manche Sachen kannst du bestimmen, manche überhaupt nicht. Und Jesus sagt jetzt in diesem Kontext, das Joch ist mein Joch. Und damit möchte ich deine Lasten tragen. Eigentlich sind wir doch so gestrickt, dass wir das alle so lange selbst machen wollen, wie das so halbwegs klappt, oder? Hilfe suchen tun die meisten Menschen erst, wenn sie nicht mehr weiterkommen, wenn sie am Ende sind. Und selbst da trauen manche sich nicht zu fragen oder um Hilfe zu bitten und tragen die Last weiter alleine. Der zweite Punkt in dieser Geschichte hier, die gleich noch größer wird, ist, Jesus will uns nicht nur die Freude für das Leben schenken, sondern er beginnt damit bei uns. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich einen Führerschein gemacht, den habe ich ja vorher gemacht, mit 18 bekommen, und ich durfte direkt den Wagen meines Vaters fahren, die E-Klasse, schwarz. Immer, wenn ich zu meinen Freunden wollte und er nicht gerade weg war. Zum Feiern, ich durfte immer fahren, Sascha trinkt nicht, ich durfte am nächsten Tag noch Fußball spielen mit den Jungs und sie wieder abholen, während die ihren Kater ausgeschlafen haben, so ungefähr. Ich fand's cool, weil es war ja die E-Klasse. Es war nicht der Wagen meiner Oma, der Opel Astra. So, und ich bin richtig gerne gefahren. Eines Tages, eine lauwarme Sommernacht, fing es plötzlich an zu gießen, aber aber sowas von, dass die Straße eigentlich komplett voll Wasser war. Und in der Nähe des Hauptbahnhofes in Gütersloh, da kann man so zweispurig fahren und ich sah, die Ampel ist rot, da stehen zwei Autos. Ich bin links und denke mir, der Linke wird ja wohl links sein, weil er schneller ist. Also habe ich gehofft, nicht bremsen zu müssen und bin so langsam rangefahren, dass ich nicht stehen muss. Abwürgen als Fahranfänger kommt nicht gut. Und dann fuhr der Rechte, als grün wurde, los. Was denkt Sascha sich? Schnell nach rechts bei dem Regen. Und dann war der so langsam losgefahren, weil es ja doll am Regnen war, dass der immer noch zu langsam war, der links hinter mir plötzlich schon so weit weg, dass ich links rüber konnte. Dann dachte ich, komm, ich überhole einfach beide. Rechts, links, macht bei Akbar-Planning richtig Spaß. Und ich bin bei dem Linksmanöver dann einfach weitergerutscht. Das ist so eine Mittelinsel gewesen. Pack! Und plötzlich macht's. Und ich sah vor mir, da ist dann so eine Unterführung am Hauptbahnhof in Gütersloh, Blaulicht. Und die haben einfach jeden Wagen rangehalten, Alkoholkontrolle. Und der Typ, der so gewunken hat, der guckte plötzlich, also erst so und dann rief er schon mal seinen Kollegen her. Sofort hier mit dem Alkoholtestgerät. Ich wollte Blasegerät sagen, aber Alkoholtestgerät. Und er guckt mich an und meinte, wie lange fahren Sie denn schon so? Na, ich so, das ist jetzt gerade da vorne passiert. Also ja, na, genau. Ne? Ich so, nee, ist wirklich passiert. Die anderen haben das bezeugt, haben mich als riskanten Fahrer bezeichnet. Und die meinten, ich bin unter Alkoholeinfluss. Und ich so, ich habe nichts getrunken, da wird 0,0 bei rauskommen. Jedenfalls habe ich dann da reingepustet, 0,0. Und dann meinte er, naja, jetzt musst du hier trotzdem abgeholt werden. Wem gehört denn der Wagen? Deinem Vater bestimmt, ne? So, ja. Und der wird sich freuen. Ich so, ja, ich glaube auch, dass der sich freuen wird. Ihn angerufen, er kam an und ich dachte, oh nee, also die Reifen, ne, von der E-Klasse. Also das Geld hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Also die haben ordentlich Geld gekostet. Und ich dachte mir nur, die Felgen, das war eine Avantgarde. Also die haben ja drei Unterteilungen, die E-Klassen. Und die Avantgarde ist die voll ausgestattetste mit den Super-Alu-Felgen. Und ich habe gebetet und habe gedacht, bitte Herr, lass die Last nicht größer werden. Wahrscheinlich waren es nicht die Formulierung, aber ähnlich. Und ich habe mir wirklich gedacht, diese Sorgen werden gerade immer größer. Gleich kommt mein Vater, der ist Serbo-Kroate. Das ist seine E-Klasse. Werde ich die jemals noch wieder fahren dürfen? Und er kam an und fing an, mich vor allen Polizisten auszulachen. Und meinte so, ja, musste ja irgendwann passieren bei deinem Fahrstil. Zum Glück ist niemandem was passiert. Und ich dachte, jetzt will er mich, kommt jetzt noch eine Standpauke oder so. Also wir sind ja nur zwei Reifen, kosten ja nur 580 Euro oder irgendwas. Wenn die Felgen nicht kaputt sind, meinte er. Wir fahren, lassen das jetzt abschleppen. Und ich dachte, was bleibt der denn so lustig so? Hä? Und er meinte, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder verzichtest du, hat er hochgerechnet, 6 Monate auf dein Taschengeld und ich bekam auch Kleidungsgeld. Also ich musste mir alles selbst kaufen, ne? Nicht hier und die kaufen mir Jeans und irgendwelche Sachen, sondern alles von meinem Taschengeld, 6 Monate nichts. 6 Monate. Ich musste sogar manchmal tanken und solche Sachen. Oder jetzt stehen die Sommerferien an, du gehst auf den Bau. Wir fahren zwar noch nach Kroatien, aber 3 Wochen bist du auf dem Bau für den Mindestlohn. Den gab es noch gar nicht. Aber also schlecht bezahlt. Und nicht nur schlecht bezahlt, schlechte Arbeit. Also ich musste wirklich den Müll wegräumen. Schutt auf Baustellen, ne? Die Kollegen wurden auch so instruiert, dass mein Vater gesagt hat, nur weil das mein Sohn ist, behandelt ihr den bitte nicht gut. Zwinker, das heißt bei einem Serben, gib ihm ordentlich einen drauf. So, ne? Was denkt ihr, wie ich mich da gefühlt habe? Habe ich eher gedacht, boah, die Last wird jetzt gerade größer. Das habe ich als erstes gedacht. Ich so, oh, auf dem Bau. Und gleichzeitig habe ich gedacht, hey, was für eine gute Lösung. Der ist nicht sauer. Okay, ich habe ziemlich schnell gelernt, ich muss verantwortlich sein für das, was ich bekomme, habe und mache. Es geht bei mir los. Mein Vater hat mir gesagt, es geht bei dir los. Dein Acker, dein Feld, löse ich dir nicht alleine. Deine Probleme, deine Sorgen nehme ich dir nicht alle. Manches, was du so verbockst, für das bist du selbst verantwortlich. Aber ich kann dir so ein Joch geben. Das hilft dir ein bisschen. Und es war die coolste, also danach bin ich immer wieder auf die Baustelle gegangen und habe da Geld verdient, weil es echt eine coole Zeit war mit den Jungs. Die reden halt direkt, die machen Witze, wenn es zu heiß ist, wird es halt langsamer, dann muss halt der Hiwi mehr machen, also ich. Ja, es war eine schöne Stimmung. Und zwischendurch war es auch nervig. Abends dann ins Freibad erst zu gehen, während die Kumpels alle schon da waren, war auch doof. Aber es hat mich gezeigt, dass die Freude des Lebens nicht einfach nur von den äußeren Umständen abhängt, sondern dass es so viel ausmachen kann, wenn dir ein Joch gereicht wird, eine Unterstützung, und du merkst, du musst es nicht alleine machen. Andere Option wäre ja gewesen, ich hätte ja jobben gehen können. Ja, hätte ich mir noch einen Job suchen müssen, hätte da rumgucken müssen. Das war richtig leicht. Ich hatte sofort einen Job, war direkt eingestellt und habe sofort eine Lösung bekommen. Und mein Vater hat mir weiterhin sein Auto gegeben. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber es blieb heile. Ich habe daraus gelernt. Die zweite Ebene. Jesus will, dass wir die Freude wiederbekommen, dass wir Harmonie finden. Und er fängt damit bei uns an. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir leben ja in einer Zeit, wo alles schnelllebig ist. Wo eigentlich ganz viel Neues passiert. Und wir manchmal sogar so gestrickt sind, dass wenn etwas nicht mehr funktioniert, dass wir uns auch deswegen was Neues holen. Geht ja. Und das machen wir nicht nur mit Geräten. Das machen wir mit Freundschaften, mit Beziehungen. Das machen wir mit der Arbeit und sogar mit der Gemeinde. Das Problem sind die anderen, und wenn die sich nicht umändern, gehe ich. Jesus denkt so nicht. Jesus fängt bei Erneuerung und Erquickung und Erfrischung und Veränderung hier an, bei uns, in unserem Herzen, in unserer Seele, und er will uns einen ganz neuen Blick schenken. Die Geschichte geht ja weiter. Er sagt, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Das letzte Mal habe ich über den Sabbat ein bisschen gepredigt und der spielt hier auch eine ganz besondere Rolle. Der Sabbat wird gleich kommen und die Frage eigentlich, die ich mir stelle, ist, wie ist der Sabbat für dich, dass er erquickend ist, dass er dich erfrischt, dich stärkt, dir Ruhe gibt? Bevor ich in diesen Gedanken weitergehe, würde es gerne wissen, aber ihr sollt das mit eurem Nachbarn machen. Erzählt mal eurem Nachbarn 2 Minuten, wie der Sabbat für euch erfrischend, erquickend, so wird, dass ihr neue Kraft bekommt. Macht das mal kurz. Ich mach das hier mit Christina. Ihr müsstet mal Christina aus der Nähe sehen. Gebärdenübersetzung bei diesen Temperaturen ist echt eine Last. Das ist ein Acker, da wünscht man sich Entlastung. Sie sagte, das Schöne war, wo sie letzte Woche nicht übersetzen musste. Das war ein Sabbat, wo sie genossen hat. Manche Dinge sind von den äußeren Umständen abhängig. Für mich ist manchmal wirklich, es können die Menschen sein, mit denen ich zusammen bin und sage, wow, und schon geht's mir gut. Da ist die Musik egal, die Predigt, das können die Menschen sein. Es kann die Predigt sein, es kann die Ruhe sein einfach. Die Natur. Oder manchmal auch wirklich ein Fest. Ja, manchmal bin ich nach dem Gottesdienst hier zu so einem Osterstraßenfest oder so gegangen. Wow, genial. Der Sabbat soll eigentlich wie das Joch nicht eine Last sein, sondern die Lösung. Das Joch ist in der Geschichte vorher die Lösung gewesen. Jesus sagt, ich will euch unterstützen. Ich will es mit euch gemeinsam machen und ich fange bei dir an. Warum? Er will uns sagen, ich bin bei dir. Und der Sabbat ist dasselbe. Ich bin bei dir. Was ist denn der Sabbat? Nichts anderes als das Bundeszeichen zwischen ihm und uns. Leute, ich möchte nicht einfach nur, dass ihr Pause macht, sagt Gott, sondern ich bin die ganze Zeit bei euch. Und heute möchte ich euch das besonders zeigen. Heute möchte ich euch das besonders zeigen, sagt Gott. Wir denken ganz oft, ich muss alles richtig machen. Mache ich alles richtig? Vielleicht denkt ihr nicht mehr so. Aber ganz oft denken wir sogar auf dem Ackerfeld, ich muss alles richtig machen. Wir machen uns Sorgen, wir machen Dinge falsch und bestimmte Sachen beschäftigen uns. Und Jesus sagt, egal was dich beschäftigt, egal was ist, ich will dein Partner sein, der bei dir ist. Ich bin derjenige, der dich nicht im Stich lässt. Ich will, dass du aufblühst. Ich will, dass was passiert. Und jetzt geht die Geschichte eigentlich erst los. Die Geschichte geht los. Etwa um diese Zeit, Kapitel 12, ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger, sie rissen sich unterwegs ein paar Weizenähren ab und aßen die Körner. Einige Pharisäer sahen es und empörten sich, deine Jünger dürfen das nicht. Es verstößt gegen das Gesetz, am Sabbat Korn zu ernten. Doch Jesus hielt ihnen entgegen, habt ihr schon einmal in der Schrift gelesen, was König David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Er ging in das Haus Gottes und sie aßen die Brote, die allein den Priestern vorbehalten waren. Und habt ihr nie im Gesetz des Mose gelesen, die diensthabenden Priester am Sabbat, dass sie arbeiten dürfen, ohne dabei schuldig zu werden? Das sage ich euch, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Ihr hättet nicht Unschuldige verurteilt, wenn ihr den Sinn des Schriftwortes verstanden hättet. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Denn der Menschensohn herrscht auch über den Sabbat. Unsere Opfer, unsere Bürde, unsere Last, die wir uns und anderen noch schwerer machen. Wir haben die Regel, nicht zu arbeiten, und wir machen daraus, du darfst gar nichts machen. Das haben die gemacht. Nicht an den Ehren zupfen. Du bist Landwirt, das kannst du die 6 anderen Tage machen. Warum machst du das jetzt? Das ist genauso wie die Qual. Und er nimmt nicht ein Beispiel, das nichts mit deinem Leben zu tun hat, sondern er nimmt und sagt, hey, das war vielleicht Arbeit in der Woche, aber jetzt ist es Freude des Lebens. Weil du hast gerade Hunger und ich bin dafür da, dir die Freude zu geben, deinen Hunger zu stillen. Das erste Bundeszeichen, um Freude bei uns anzufangen, es heißt, in der Beziehung tut Jesus Gutes uns, tut Jesus uns Gutes oder wir tun einander Gutes. Das, was ich mit Jesus auch unternehme, das ist auch gut. Habt ihr diesen Satz verstanden? Das, was ich mit Jesus unternehme, das ist auch gut. Der Acker des Lebens ist nicht nur am Sabbat mit Jesus leben, ist nicht nur, wenn wir Gottesdienst feiern, die Opfer bringen, sondern wenn wir durch das Leben gehen, das Joch, das wir tragen, ist die Lösung. Es ist keine Last. Es ist mit Jesus durch das ganze Leben zu gehen. Nicht erst, wenn ich ihn brauche, nicht erst, wenn ich Sorgen habe oder Freude habe, sondern in allen Bereichen zu wissen, er ist an meiner Seite. Er ist da. Ich bin nicht allein. Egal, wo ich hingehe, bei meinen Freunden, auf Arbeit, in der Freizeit, ins Geschäft, überall, er ist dabei. Ich unternehme mit Jesus Sachen. Egal, wo ich hingehe, Jesus ist dabei. Er ist dabei. Und er will dir die Freude des Lebens schenken. Und dann geht's weiter. Ja, es bleibt nicht nur bei uns. Es bleibt nicht nur bei uns. Damit ging er hinüber in die Synagoge, wo er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand bemerkte. Die Pharisäer fragten Jesus, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Kranke zu heilen? Ist schon interessant. Immer die Frage nach dem Gesetz. Und das machen wir auch. Heute Morgen im Bibelgespräch, in der Jugendgruppe, wollte ich das Gespräch in Gang bringen, wo wir Menschen gering achten. Arme, Reiche, wo das in unserem Leben so passiert. Und ich dachte so, die sind alle so lieb, da passiert ja nichts. Niemand wird diskriminiert, ihr tut jedem nur Gutes, ihr seid super tolerant, vorbildliche Leute. Und dann dachte ich so, jetzt müsst ihr mich diskriminieren. Jetzt müsst ihr mich dissen, ihr müsst mir jetzt mal die Grenze zeigen. Und dann habe ich gesagt, ich bin froh, dass ich nicht du bin. Ich bin nicht gerne du. Oder wie habe ich das gesagt? Ich will nicht du sein. Ich will nicht du sein. Und dann alle, das kannst du mir doch nicht sagen, das ist doch voll beleidigend. Das kann man doch nicht machen. Ich so, hä? Aber umgekehrt sagen, ich bin froh, dass ich bin, darf ich sagen. Ja, das beleidigt ja niemand. Ich so, ja, wieso? Wieso beleidige ich denn jetzt jemanden, wenn ich sage, ich will nicht du sein? Was hat das jetzt damit zu tun? Kultur. Gesetze. Mir wurde gesagt, ja, in unserer Kultur macht man das nicht. Das ist schlecht. So. Und wir haben Gesetze in unseren Köpfen, was man machen darf, nicht nur am Sabbat. Was richtig und was falsch ist, was man macht und was man nicht macht. Ich bin so froh, dass ich ein Deutscher und ein Serbo-Kroate bin. Und habe sofort das Beispiel gesagt, als junger Jugendlicher, wenn ich zu meinen Nachbarn zum Abendessen kam, dann war das unhöflich. Da durfte ich wieder gehen. Wenn ich als Jugendlicher zu meinen Nachbarn gegangen bin, weil ich was spielen wollte und die haben Abend gegessen. Bei den Deutschen. Da gibt auch Ausnahmen. Ja, dann durfte ich wieder gehen. Das war, also ich dachte, wie unhöflich sind die denn? Ne, weil bei uns, wenn jemand kommt zum Abendessen, wäre es unhöflich zu sagen, komm nicht hinein, setz dich hin, also komm bitte herein, setz dich hin. Willst du auch was haben? Nein, will ich nicht. Wir können Sachen als gut bewerten und eine ganz andere Kultur, soziale Schicht, egal was, Nationalität, als schlecht. Und da sind wir bei unseren Gesetzen. Wir legen uns die Last einander auf und merken, wie schwer es in einer Welt geworden ist, die so komplex ist, so vernetzt, dass wir uns aneinander in unserem Lebensfeld aneinander abreiben. Manches macht Spaß mit den Leuten, mit denen wir uns verstehen. Und da, wo es schwierig wird, da wird es manchmal eine Last, eine Sorge. Im Urlaub ist das andere immer schön. Ne? Da kann man schön mal was Schönes, Neues probieren, kosten, gucken. Aber bloß nicht, wenn es zur Realität in der eigenen Straße wird. Jesus will seinen Jüngern hier, möchte hier Folgendes zeigen. Er sagt, ich möchte dich erquicken. Ich möchte dir frisches Wasser geben. Ich möchte dir neue Kraft geben. Ich möchte, dass du glücklich bist. Und jetzt sieht er hier den mit der verdorrten Hand. Und die Pharisäer denken nichts anderes als, was ist richtig und was ist falsch. Was darf ich machen und was darf ich nicht machen? Dieses Denken will Jesus von uns nehmen, wenn es um das Joch, den Acker und das Leben geht. Das ist jetzt eine gewagte These. Ne? Sofort in dieses richtig und falsch zu kommen, weil er sagt Folgendes als erstes. Ich möchte, dass ihr barmherzig seid. Ich möchte, dass ihr barmherzig seid. Und so wird plötzlich der Sabbat zu etwas, wo mein Leben dazu beitragen kann, dass ich jemand anderen die Last auch nehme. Indem ich nicht bewerte sofort, sondern indem ich barmherzig bin. Indem ich anderen Gutes tue, weil Jesus sagt dann Folgendes, wenn ihr nur ein einziges Schaf hättet und es fiel am Sabbat in einen Brunnen, würdet ihr nicht alles daran setzen, es herauszuziehen? Und er bringt die ganze Diskussion auf eine andere Ebene, von richtig und falsch zu, wenn das dir gehört, dein Schaf, würdest du es nicht retten? Wie viel wichtiger ist ein Mensch? Wie wichtig sind die anderen Menschen, ist hier die Frage. Wie wichtig ist ein Mensch? Jesus kennt uns und unseren Lebensacker. Er will uns entlasten. Und er will uns Freude schenken und er fängt damit bei uns an. Er fängt bei mir an. Und das hat Auswirkungen auf andere. Darum ist für mich du allein, Herr, bist derjenige, der in meinem Leben neben mir sein soll. Du allein. Weil du nimmst mir wirklich die Last. Amen.